Ja, herzlich willkommen in der BEG Bielefeld und wir freuen uns, dass ihr und dass Sie diesen Heiligabend hier mit uns und bei uns verbringen. Und wir haben gesagt, wenn Heiligabend, dann sollten wir uns auch mit Heiligabend auseinandersetzen. Denn Heiligabend ist Quelle von Freud und Leid, erstmal ganz praktisch betrachtet. Heiligabend und Weihnachten kann ganz viel Freude bereiten uns, ganz viele schöne Momente, besondere Erinnerungen, große Hoffnungen. Aber Heiligabend und Weihnachten kann auch ganz viel Stress verursachen, ganz viel Streit, Enttäuschung. So in 2-3 Stunden werden die meisten von uns zusammensitzen mit lieben Leuten, Freunden, Verwandten, vielleicht im engsten Familienkreis. Und dann treffen sich all diese Ideen, Erwartungen, Traditionen, das, was so dazugehört. Und wir wollen jetzt schauen, was hält dem Realitätscheck stand und was ist wirklich wichtig, wenn wir uns in 2-3 Stunden zusammensetzen, wenn wir morgen und übermorgen Weihnachtsfeiern haben, Weihnachtsbeisammensein haben. Was hat Bestand? Was lohnt sich überhaupt? Und worauf kommt es wirklich an? Aufräumen mit Weihnachten. Das wollen wir jetzt machen. Aufräumen mit Weihnachten. Und wir wissen ja, wenn wir zu viel Sachen rumstehen haben, die keinen Nutzen haben, dann beschränkt uns das. Macht uns nicht unbedingt glücklicher, hilft uns nicht unbedingt weiter, ganz im Gegenteil. Dann müssen wir aufräumen, dann müssen wir entrümpeln. Das wollen wir jetzt gleich mal zu Beginn machen. Nur ein paar Dinge, die scheinbar zu Weihnachten fest dazugehören, zu Heiligabend fest dazugehören. Lass uns mal ganz kurz einen Blick drauf werfen. Was hat ein Tannenbaum mit Weihnachten zu tun? Nichts. Habt ihr keinen Tannenbaum? Ist nicht schlimm. Wenn ihr einen habt, ist auch nicht schlimm. Und selbst wenn der Weihnachtsbaum eingegangen ist, bis ihr nach Hause gekommen seid, da würde ich ihn zurückbringen. Aber es ist nicht schlimm. Das tangiert das echte Weihnachten überhaupt gar nicht. Tannenbaum, nicht wichtig. Lametta, Christbaumkugeln, hat eigentlich gar nichts mit Weihnachten zu tun, überhaupt nicht. Kann man haben, ist aber nicht wichtig für Weihnachten. Aber das Christkind, das ist doch Weihnachten, ne? Und auch da, nach kurzer Prüfung, das, was wir als Christkind präsentiert bekommen. Also ein kleines, blondes Kind im Nachthemd, was mit dem Weihnachtsmann zusammenkommt. Nein, das hat überhaupt gar nichts mit Weihnachten zu tun. Das ist ein Fantasieprodukt, Kitsch, Romantik, nicht mehr. Ja, aber der Weihnachtsmann. Schon wieder eine Niete im doppelten Sinne. Auch wenn ich nachher vielleicht noch Ärger mit ein paar Eltern kriege. Der Weihnachtsmann hat überhaupt gar nichts mit Weihnachten zu tun, sondern nur mit einer bestimmten Limonade. Sonst gar nichts. Wichtel, ah, ich mag Skandinavien gern, da. Weihnachten und Wichtel, Julfest, Wichtel. Überhaupt gar nichts mit Weihnachten zu tun. Na gut, Klingglöckchen, Schlitten, nee, auch nicht. Es ist öfter auch mal Schnee zu dieser Jahreszeit. Hat aber nichts direkt mit Weihnachten zu tun. Aber die letzten drei Dinge, da werden wir vielleicht schon etwas nervös. Die Familienfeier und Weihnachten, das ist eine schöne Tradition. Ne? Aber ist echt Weihnachten, wenn ich keine Familienfeier heute habe und morgen auch nicht und übermorgen auch nicht? Ja. Also Familienfeier auch nett, aber kein Must-Have. Nicht entscheidend. Festessen, auch nett. Wenn wir nachher zusammensitzen können mit netten Menschen, was Gutes essen, dann sollten wir das genießen. Aber wenn der Braten angebrannt ist, der Rotkohl auf dem Küchenfußboden gelandet ist und die Klöße einfach nicht das machen, was Klöße machen sollten beim Kochen, dann ist das unerfreulich, aber tangiert nicht Weihnachten. Auch nicht Heiligabend. Sollte es zumindest nicht. Aber Geschenke, oh. Geschenke sind aber schon wichtig zu Weihnachten, ne? Ja, aber was haben denn Geschenke mit Weihnachten zu tun? Und jetzt müssen wir ran an den Speck. Jetzt können wir nicht nur das uns angucken, was mit Weihnachten assoziiert wird, was uns einfällt zu Weihnachten. Was ist Weihnachten? Das können wir ganz einfach runterbrechen. Weihnachten ist ein Geburtstag. Ey, da gehören natürlich Geschenke zu, ne? Geburtstagsfeier ohne Geschenke, das wäre schade, ne? Aber wir haben ja gar nicht Geburtstag. Das Geburtstagskind kriegt doch Geschenke. Oh. Keine Angst, ich will niemand ausreden, dass ihr Geschenke kriegt. Guckt mich nicht so böse an. Die seien euch vergönnt. Aber eigentlich kriegen doch nicht die Gäste Geschenke, ne? Normalerweise kriegt doch das Geburtstagskind Geschenke. Okay. Also können wir uns freuen, wenn wir trotzdem eine schöne Zeit heute Morgen, übermorgen haben können, wenn wir mit netten Leuten zusammen sind, wenn wir uns über einen Tannenbaum freuen können, wenn wir Geschenke haben können, alles, alles wirklich nett. Aber das Wichtige ist, wenn irgendwas davon nicht da ist, wenn irgendwas davon nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, werden nur unsere Erwartungen enttäuscht. Es ist kein verdorbenes Weihnachten, das ist nur in unserem Kopf. Weihnachten ist ein Geburtstag. Wir wissen, die meisten von uns haben nicht ihr erstes Weihnachten. Wir wissen, das hat doch was mit Jesus zu tun. Wir wissen was von Stille Nacht, Heilige Nacht. Wir wissen doch etwas von dieser Szene, die wir in der Krippe vielleicht zu Hause stehen haben. So eine Weihnachtskrippe, habt ihr die zu Hause? So ein Stall von Bethlehem mit so kleinen Figuren. Mit Tieren drin, vielleicht mit Stroh. Diese heilige Nacht, Heiligabend, das geradezu mystisch betrachtet. Das ist diese ganz besondere Nacht, wo Wunder wahr werden, wo ein gewisser Zauber über allem liegt. Und besonders damals, das muss doch ziemlich spektakulär gewesen sein. Und wir wollen jetzt diesen Weihnachtsbericht einmal diesen Check unterziehen, diesen Überblick, was hat davon Bestand? Und das Ganze machen wir unter dem Titel Unverdächtige Nacht. Unverdächtige Nacht. Wir finden einen von zwei Berichten über das, was geschehen ist, in dem Lukas-Evangelium, im zweiten Kapitel, gleich ab dem ersten Vers. Und Sie finden das auch in Gottesdienstzettel abgedruckt, können Sie jetzt allerdings nicht so gut erkennen, weil wir das Licht ausgemacht haben. Aber Sie können es ja gerne mitnehmen. Das heißt es, es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus, dass der ganze Erdkreis sich erfassen lassen sollte. Diese Erfassung war die erste und geschah, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Und es zogen alle aus, um sich erfassen zu lassen, jeder in seine eigene Stadt. Derjenige, der das aufgeschrieben hat, der hieß tatsächlich auch Lukas und er war ein Arzt. Er war gar nicht dabei, sondern er hat verschiedene Leute interviewt und die Fakten gesammelt und die Fakten aneinandergereiht, miteinander abgeglichen und so ist dieser Bericht hier entstanden. Und so sehen wir jetzt im Anfang dieses Berichts, dass hier ein konkreter Zeitpunkt genannt wird. Und was passiert zu diesem konkreten Zeitpunkt? Es sollen sich alle erfassen lassen. Also kurz gesagt, alle sollen sichtbar werden. Und da geht es ganz zuerst um Steuern. Also mehr so eine Steuerangelegenheit, ein Verwaltungsakt. Ziemlich unromantisch, muss man sagen. Und ziemlich unerfreulich, denn jetzt sollten die Leute sichtbar werden, damit sie auch die Steuern abdrücken. Und alle müssen mitmachen, sonst gibt es Ärger. Und alle müssen dazu in ihre Heimatstadt, wo sie herkommen, damit sie richtig erfasst werden, richtig verbucht werden, damit sie hinterher auch richtig zahlen können. Kein spektakuläres Ereignis. Warum wird es hier erwähnt? Weil das ein konkreter historischer Zeitpunkt ist. Damit deutlich gemacht wird, das ist nicht wie in einem Märchen. Es war einmal vor langer, langer Zeit. Es geht hier um einen Faktenbericht. Von einem faktenorientierten Mann verfasst und vorher zusammengetragen. Darum wird das hier überhaupt erwähnt. Bis dahin erstmal ja, relativ unverdächtig. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich erfassen zu lassen mit Maria, seiner ihm anvertrauten Frau, die schwanger war. Und auch hier, es ist ziemlich unaufregend. Tausende Leute müssen in ihre Heimatstädte ziehen, um diesen Verwaltungsakt mitzumachen, damit sie keine Repressionen bekommen, damit sie keinen Ärger bekommen. Alle machen das jetzt mit. Alle sind gerade in Bewegung. Unter anderem auch diese zwei. Auch dieses Ehepaar. Und warum gehen sie nach Bethlehem? Weil der Vater, der Mann, daher kommt. Okay. Relativ unaufregend. Sie sind ungefähr 100 Kilometer unterwegs. Zu Fuß. Auch das ist nicht spektakulär, war ganz üblich. Die Leute sind viel gelaufen zu der Zeit. Und diese Frau ist schwanger. Ja, sicher waren noch andere Schwangere unterwegs. Bis hierhin alles nichts Aufregendes. Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Es kommt die Frau in eine nicht ganz angenehme Lage, dass sie unterwegs sind, nicht schnell nach Hause können, auch nicht schnell ins nächste Klinikum, nicht zum nächsten Arzt, sondern das Kind kommt und es kommt jetzt einfach. Und sie müssen sich einen Ort suchen dafür, wo sie das Kind bekommen kann. Auch das wahrscheinlich kein Einzelfall, wo so viele Leute unterwegs sind, alle zu Fuß. Da wären noch ein paar andere Schwangere unterwegs gewesen sein. Schon eine spezielle Lage hier, aber immer noch nicht wirklich besonders. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Also ich habe mal im Krippenspiel gelernt, dass das ganz Wichtige hier ist. Keiner lässt sie ein, keiner hat Platz für die zwei, die doch einen Raum brauchen. Das ist hier gar nicht das wichtige Thema. Alle waren unterwegs, das heißt, die Herbergen waren voll. Herbergen waren außerdem nicht so besonders angenehme Orte, weil die Leute sehr eng gedrängt waren. Nichts mit Einzelzimmer, keine Familienzimmer. Es war laut und stinkig in solchen Herbergen. Aber für sie war jetzt auch kein Platz mehr. Und deshalb legten sie ihn in eine Krippe. Aber wir wissen nicht, ob es ein Stall war, war es eine Höhle? Denn viele Höhlen wurden auch für Tiere genutzt. Es war irgendeine Nebenräumlichkeit. Okay, bis hierhin alles noch nicht besonders aufregend. Und die Eltern, es geht ja um ein Geburtstagsfest, es geht um ein Geburtstagsereignis. Was sind denn das für Eltern? Schauen wir uns die mal an. Ja, der Vater, Zimmermann ist er. Okay, ein junger Zimmermann, eindeutig. U20-Generation. Später im Matthäusevangelium wird das auch nochmal ganz konkret erklärt. Das ist so ein Zimmermann, der Vater. Ja, das ist ein Zimmermann, nichts Spektakuläres. Und die Eltern, beide, für unsere Zeit ungewöhnlich, Teenager. Teenager-Schwangerschaft. Aber zur damaligen Zeit ganz normal. Ganz normal, dass man mit 15, 17, 19, 20 heiratete, Kinder bekam. Nicht so Besonderes. Okay. Die beiden verliebt, auch verlobt, aber nicht verheiratet. Da würde man heutzutage sagen, ja, das ist doch fast normal. Damals durchaus nicht. Absolut nicht. Also verliebt und verlobt und schwanger, aber nicht verheiratet. Das war schon ziemlich außergewöhnlich. Und das war auch ein potenzielles Problem. Wir lesen im Matthäusevangelium, der ist nämlich der andere Bericht über diese Ereignisse, da lesen wir, die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise, nämlich als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Also ihr Verlobter hat überlegt, sie ist schwanger, wir sind nicht verheiratet. Das wird höchst unerfreulich für meine Frau, für uns alle, aber besonders für meine Frau. Die steht da wie ein leichtes Mädchen. Eine moralisch höchst problematische Frau, so wird sie jetzt dastehen. Ist es besser, wenn ich das hier auflöse? Sie war schwanger vom Heiligen Geist. Sie war nicht schwanger von einem Mann. Und wir jetzt meinen, die Leute damals, die waren ja nicht so gebildet wie wir heute, die haben dauernd solche Sachen geglaubt zumindest, dass irgendein Heiliger Geist kommt, irgendwelche besonderen Kräfte und dann werden Frauen einfach, nein, nein, nein. Die Menschen damals waren genauso realitätsverbunden wie wir heute. Und dass eine Frau schwanger wird, ohne einen Mann, sowas gibt es nicht. Das war für die Menschen damals genauso klar wie für uns heute. Und trotzdem sagt uns der Bericht von dem Lukas und der Bericht von dem Matthäus eindeutig, sie ist nicht von ihrem Mann schwanger gewesen, auch nicht von einem anderen Mann, sondern auf übernatürliche Art und Weise. Unauffällige Eltern, aber eine ganz außergewöhnliche Schwangerschaft. Unauffällige Eltern, aber eine sehr ungewöhnliche Beziehungszusammensetzung hier. Schwangerschaft völlig anders. Was fällt dir noch auf bei den Eltern? Beide sind bereit für mehr als Selbstverwirklichung. Zwei sehr junge Leute, die beide bereit sind, einen Weg zu gehen, der nicht Selbstverwirklichung ist. Einen Weg zu gehen, wo es nicht darum geht, ich will aber meine Ideen vom Leben jetzt umsetzen, sondern die bereit sind, einen Plan anzunehmen, den jemand entwickelt hat, der viel größer ist als sie, nämlich Gott selber. Das lesen wir zum einen im ersten Kapitel vom Lukas-Evangelium. Wir haben das eben in der Lesung gehört, wo der Maria gesagt wird, du wirst schwanger werden, und zwar ohne Mann. Und du wirst ein ganz, ganz, ganz besonderes Kind bekommen. Und mit diesem Kind hat Gott etwas Einmaliges vor. Und du wirst mit in diese Geschichte hineingestellt. Maria, ungefähr 15 Jahre alt. Wir haben gehört, sie erschrickt über das, was sie hört. Sie fürchtet sich auch. Das können wir, denke ich, gut nachvollziehen. Wenn wir erst recht in so jungen Jahren gesagt bekommen, es gibt einen riesengroßen Plan für dein Leben. Und das wird alles in deinem Leben verändern. Und es wird nicht mal die Frage gestellt, willst du mitmachen oder nicht? Du wirst nur informiert. Wie naheliegend wäre es, dass sie das nicht will? Dass sie sich dagegen wehrt? Ich habe mir mein ganzes Leben doch so anders vorgestellt. Oder das ist einfach viel zu groß für mich. Ich bin 15, 16 Jahre alt. Das ist viel, viel zu viel. Wie soll das überhaupt ein Mensch begreifen, was ich da gerade gehört habe? Ich soll ein einmaliges, ganz spezielles Kind auf die Welt bringen. Ich bin verlobt. Ich werde schwanger. Was soll mein Verlobter denken? Wie sollen wir das überhaupt alles hinkriegen? Wir sind doch auch gar nicht so fromm. Wir sind doch gar keine Theologen. Es gibt so viele Abers. Und was antwortet sie? Und ihre Antwort ist nicht naiv. Sie hat sich schon erschreckt. Sie denkt schon nach. Sie ist arg am Grübeln. Was antwortet sie? Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Sie sagt, es soll das passieren, was Gott will. Der hat bestimmt ganz viele Gedanken, wie eben ausgesprochen. Wie soll ich das hinkriegen? Wie sollen wir das hinkriegen? Kann das gut gehen? Wer passt da auf mich auf? Woher soll ich die Lebensweisheit nehmen, die ich dafür brauche? Es kommt aber kein Aber bei ihr raus, sondern sie sagt, es soll das passieren, was Gott vorhat. Und der Josef, ja, der hat ja allen Grund, damit zu hadern. Wie steht er denn da? Dann lesen wir im Matthäus-Evangelium, in dem anderen Bericht, haben wir eben gehört, aber Josef, ihr Mann, der gerecht war, und doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, handelte er so, wie es ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich und erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte, und er gab ihm den Namen Jesus. Also Gott spricht hier zu ihm in einer ganz speziellen Art und Weise und teilt ihm genau das Gleiche mit, gibt ihm die gleichen Informationen und sagt, deine Verlobte hat dich nicht betrogen. Die ist nicht moralisch so problematisch, wie das jetzt aussieht. Das ist Gottes Plan. Das ist einmalig und das klingt wahrscheinlich sehr, sehr komisch. Oh ja. Nochmal, die Menschen damals wussten um Biologie. Und deshalb brauchte er so dringend auch die Information. Deshalb reicht es nicht, dass seine Frau ihm jetzt eine Geschichte auftischt und sagt, ich bin vom Heiligen Geist schwanger. Er sagt, ja natürlich, ist schon klar. Sag doch einfach, wenn du mich nicht willst. Es war wichtig, dass er diese Information selbst bekommt. Und er handelt danach. Auch er gibt das Selbstverwirklichungsprogramm auf und vertraut auf diese Informationen, die er bekommen hat und wirft letztlich sein Leben und seine Anerkennung in die Waagschale. Und erfährt vor allem auch davon, dass mit diesem Kind etwas ganz Besonderes geschehen soll, dass das nicht ein ganz normales Kind ist, dass es nicht nur auf sehr außergewöhnliche Weise gezeugt wird, sondern dass Gott einen ganz speziellen Plan hier umsetzt. Den zentralen Plan. Also, noch einmal, die Eltern, einerseits vorbildlich, aber andererseits auch unauffällig für die Zeit. Sie selber, keine Könige, keine Priester, keine besonders Gebildeten, keine Reichen, keine Säulenheiligen, nicht sündlos, relativ unauffällig. Normales Alter für die Zeit, normale Konstellation, nur diese Schwangerschaft. Die ist absolut außergewöhnlich. Schauen wir uns als nächstes an. Wer kommt denn noch zu diesem Geburtstag? Wer kommt denn zu diesem Geburtstag? Direkt am Geburtstag kommen die Hirten. Auch die gehören klassisch zur Weihnachtsgeschichte, gehören zu unseren Darstellungen, zu unseren Bildern, Postkarten. Ab Vers 8 heißt es, und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Hirten waren nicht so super anerkannt, denn Hirten waren ja, so die deftigen Typen eher, die die ganze Zeit unterwegs waren mit ihren Tieren, die ihre Tiere beschützen mussten und die doch durchaus so manchmal etwas raubeinig waren. Also die sich auch schnell mal rauften, etwas wilder waren, sehr zupackend, vielleicht etwas grob. Sie waren keine Outsider, wie wir heute sagen würden, aber auch nicht unbedingt so die Spitze der Gesellschaft. So kernige, deftige Kerle, auf die so manche sicher auch herunterschauten. Und auch da, ganz unspektakulär, was sie machen, sie sind auf dem Feld, bewachen ihre Herden und das haben sie sicher jede Nacht gemacht. Die Herden mussten bewacht werden vor Dieben, sie mussten bewacht werden vor allem auch vor Raubtieren. Die haben ganz normal ihren Job gemacht. Ganz normale Nacht bis dahin. Bis dahin. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und sie fürchteten sich sehr. Diese raubeinigen Typen begegnen einem Engel. Und ein Engel, das macht die Bibel ziemlich klar, auch Engel sind nicht kleine blonde Kinder im Nachthemd mit Flügelchen, sondern Engel tauchen in verschiedener Gestalt auf, nicht oft, hin und wieder, relativ selten sogar. Und Engel lösen eine Reaktion aus bei fast allen Menschen, genau die, die wir eben gelesen haben, Furcht. Engel sind erstmal nicht süß, nicht zart, sondern furchteinflößend. Das ist der Normalfall. Und auch bei diesen harten Kerlen, die sich mit Bären und Löwen und Wölfen herumschlagen müssen immer wieder, um ihre Tiere zu beschützen, die bekommen große Furcht. Was sie für eine Botschaft bekommen, das schauen wir uns gleich im letzten Teil an. Das müssen wir uns nochmal intensiver betrachten. Aber ihre Reaktion auf die Botschaft, die sie gleich zu hören bekommen, nämlich, kurz gesagt, sie bekommen zu hören, es ist jetzt gerade ein ganz besonderer Geburtstag. Genau jetzt. Und ich sage euch auch wo. Wie handeln sie? Das lesen wir ab Vers 15. Und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander, lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündet hat. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef dazu das Kind in der Krippe liegend. Sie sind vorbildlich hier. Warum? Sie machen das, wovon heute immer geredet wird, sie überprüfen, ob das Fake News sind. Faktencheck statt Fake News. Sie gehen dahin und gucken sich das selber an. Sie bleiben nicht bei dem stehen, was sie gehört haben, aber was sie gehört haben, treibt sie an. Wir müssen uns das selber angucken. Was ist da wirklich geschehen? Kann das wirklich stimmen? Und wenn das stimmt, dann müssen wir es erst recht selber sehen. Vorbildlich. Vorbildlich. Und das ist übrigens auch das, was Gott von jedem Menschen fordert, wenn wir etwas aus der Bibel hören oder lesen, sagt, überprüf das, schau dir das selber an. Sie zeigen hier direkt Reaktion, die Gott von jedem Menschen fordert, sagt nämlich, überprüf das, denk nach, unterzieh es dem Realitätstest, Realitätscheck. Gib nicht deinen Verstand an der Garderobe ab. Und erst recht nicht an Heiligabend. Und erst recht nicht an Weihnachten. Und das machen sie. Sie ziehen los. Sie beeilen sich. Es hat hohe Priorität für sie. Und Moment, sie haben doch eine wichtige Aufgabe. Sie werfen ja einiges in die Waagschale, ne? Ihre Herden sind ihr Kapital, ihr Beruf. Und sie riskieren das, um diese wichtige Information zu überprüfen. Und sie finden alles so, wie ihnen gesagt wurde. Ja, da ist dieser Geburtstag. Frisch geborenes Geburtstagskind. Und das sind die Eltern. Ja, und das Geburtstagskind liegt in einer Krippe, genauso wie uns gesagt wurde. Okay. Wir sehen als nächstes, diese unspektakulären Gäste sind treue Zeugen. Denn, dann lesen wir, nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Warum waren die denn eingeladen? Warum schickt Gott einen Engel, damit diese Hirten bei diesem Geburtstag dabei sind? Sie sollten Zeugen sein. Sie sollten es weitersagen. Das war kein Geheimnis, genau im Gegenteil. Erzählt es allen, ihr habt das gesehen. Ihr habt wichtige Informationen bekommen und diese Informationen hatten Bestand. Ihr seid ihnen gefolgt und seid getroffen auf ein Kind. Und was wir als letztes bei diesen Gästen beobachten dürfen, das lesen wir in Lukas 2, Vers 20. Und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Sie sind dankbar und realistisch. Dankbar und realistisch, denn Gott schickt ihnen einen Boten, das heißt Engel. Engel heißt einfach Bote. Schickt ihnen einen Boten mit wichtigen Informationen. Sie gehen dahin, sehen das, was ihnen verkündigt wurde, aber haben schon erfahren, dass es mehr als nur ein geborenes Kind. Das ist nicht die Botschaft von Weihnachten. Jeden Tag werden Kinder geboren. Jeden Tag werden Kinder geboren. Das ist nicht die Botschaft von Weihnachten, sondern dieses spezielle Kind wurde geboren. Und sie danken Gott dafür. Sie sind dankbar, weil sie das miterleben durften. Weil er gesagt hat, ihr werdet die Zeugen sein. Ihr raubeinigen Kerle, ihr werdet als Zeugen hierher zitiert, um die Geburt dieses speziellen Kindes zu bezeugen und allen weiterzuerzählen. Ja, ihr Lieben, damit kommen wir auch schon zu unserem letzten Punkt, aber das ist der allerwichtigste. Wir haben gesehen, die Eltern unauffällig, aber mit einer ganz besonderen Aufgabe bestückt. Die Gäste unspektakulär, aber in vielerlei Hinsicht wirklich vorbildlich. Und jetzt kommen wir zu dem Wichtigsten. Unglaubliche Botschaft, aber. Was haben die Engel denn nun den Hirten gesagt? Sie sagten ihnen erstmal, fürchtet euch nicht. Warum? Hatten wir ja gerade. Weil sie sich fürchten. Zu Recht. Normale Reaktion. Also sagen, fürchtet euch nicht. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Keine Angst, ist eine gute Botschaft und betrifft nicht nur euch, sondern ganz Israel. Und im weiteren Zusammenhang sehen wir nicht nur ganz Israel, sondern es geht noch weit darüber hinaus. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter, der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr. Der Engel sagt den Hirten, der, auf den alle schon so lange warten, schon seit vielen, vielen Jahrhunderten warten, der ist jetzt da, der ist jetzt geboren. Der Retter, der Heiland, der Christus, der Gesalbte, ja, die Hirten waren als Israeliten in einem klaren Vorteil im Vergleich zu uns. Sie wussten, es kommt dieser Retter und er ist nötig, dieser Retter. Gott schickt jemand, der alles in Ordnung bringt. Der in dieser verrückten Welt, wo so viel Leid gibt, wo so viel Not gibt, wo so viel Hoffnungslosigkeit gibt, das Entscheidende verändert. Sie hatten noch nicht eine wirklich klare Vorstellung, was dieser Retter jetzt tun wird. Da gab es dann ganz menschliche, unterschiedliche Ideen davon. Dass er die Besatzer aus dem Land jagt, dass er Israel wieder so richtig unabhängig macht. Also viele dachten, es geht vor allem um äußere Dinge, es geht um Politik vor allem. Aber alle wussten, es kommt dieser Retter und alle warteten darauf. Es gab nämlich so etwas wie einen Countdown. Es gab im Alten Testament eine Ankündigung und von da aus konnte runtergezählt werden. Und es war klar, der muss jetzt ganz bald kommen. Es war in ganz Israel bekannt, wir brauchen diesen Retter, wir erwarten diesen Retter und ganz, ganz bald müsste er kommen. Gott hat uns so etwas wie einen ganz großen Adventskalender gegeben, nämlich im Buch Daniel. Einen ganz großen Adventskalender von einem historischen Ereignis an können wir runterzählen und runterzählen. Und jetzt bald ist er da. Und der Engel sagt, jetzt ist es soweit. Er ist da. Der Retter, der Christus, der Gesalbte, der Herr. Er sagt, Gott selber ist gekommen in diese Welt. Gott selber ist der Christus. Gott selber ist der Retter. Gott selber ist derjenige, der all das verändern wird, was angekündigt ist. Und ihr Lieben, im Alten Testament gibt es ungefähr 300 Ankündigungen von diesem Retter. 300 Informationen, wann er kommt, wie er kommt, was er machen wird. Sein Geburtsort, angekündigt vom Propheten Micha. Die Zeit der Geburt, wie schon eben gesagt, in Daniel 9, im Buch Daniel Kapitel 9, dass er von einer Jungfrau geboren wird, eine Frau, die mit keinem Mann zusammen war. In Jesaja 7 kann man das lesen. Und viele, viele weitere Ankündigungen. Und das ist heute. Das ist die Information der Engel. Es ist nicht einfach nur irgendein Geburtstag. Gott ist hier auf Erden und der hat heute Geburtstag. Das ist die Information. Und jetzt können wir die Hirten auch noch besser verstehen. Denn sie hatten kapiert, es ist wichtig, dass wir als Menschen unser Verhältnis zu Gott klären. Das ist uns heute oft nicht mehr so klar, wie wichtig das ist. Es war ihnen klar, kein Mensch, egal was er denkt oder glaubt oder welche Überzeugung er vertritt, kommt letztlich an Gott vorbei. Jeder Mensch steht irgendwann vor diesem lebendigen Gott. Und es ist wichtig, dass wir unser Verhältnis zu ihm klären. Was das alles bedeutet, wussten sie wahrscheinlich noch nicht wirklich. Aber dieses Thema, das war ihnen klar, das ist richtig wichtig. Und da waren uns die Hirten wirklich einen Schritt voraus. Und noch vor 100 Jahren war das wahrscheinlich viel, viel mehr Menschen klar, ich stehe irgendwann vor diesem Gott und es ist wichtig, dass geklärt ist, wie stehe ich dann vor ihm? Wird das ein Freudentag oder wird das ein ganz schlimmer Tag? Kann ich mich darauf freuen, auch wenn ich gerne hier lebe, aber kann ich mich letztlich darauf freuen, wenn dieses irdische Leben mal zu Ende ist, dass dann eine gute Zeit anfängt? Oder wird es dann noch viel schlimmer als alle Nöte, die ich jemals hier im Leben hatte? Das ist eine ganz entscheidende Frage. Und jetzt nochmal, der Engel sagt, Gott selber ist da. Er schickt nicht nur irgendeinen Vertreter. Und Gott schickt auch nicht einen Superheld, der vom Himmel herunterschwebt in heroischer Pose. Gott kommt selbst und liegt, das lesen wir in Vers 12, und liegt als ein Kind in Windeln gewickelt in einer Krippe. Gott selbst ist hier und hat Geburtstag und liegt als kleines Menschenbündel in Windeln, so wie jedes andere Baby auch, in einer Krippe. Also nicht in einem Palast, sondern in äußerer Armut. Das sind skandalöse Informationen. Der Engel hat niemand von der religiösen Elite informiert. Keine Priester, keine Theologen, keinen König bis hierhin. Keiner weiß was davon. Und sie hat es auch als eine Frechheit empfunden, was ihnen dort gesagt wird. Gott kann doch nicht als Baby kommen. Gott kann doch nicht in Windeln liegen. Gott kann doch nicht in Armut auf diese Welt kommen. Unvorstellbar. Das passt nicht zu unseren Gottesvorstellungen. Und Gott stört das überhaupt gar nicht, dass er nicht zu Gottesvorstellungen passt, der etablierten Religion, der Theologen, der Priester, der Cheffrommen. Das passt. Das stört ihn überhaupt nicht, dass er nicht dazu passt. Und das ändert auch heute nichts, dass dieser Jesus, von dem uns hier berichtet wird in den Evangelien, nicht unseren Vorstellungen entspricht. Das ganze, der ganze Bericht über das Kommen und Leben dieses Jesus soll uns deutlich machen, wer er tatsächlich ist und sagt uns zugleich, wie auch den Menschen damals, alle Vorstellungen, die du selber dir von Gott zusammengebastelt hast, alle Vorstellungen, die du dir von dem Retter, von dem Erlöser selbst zusammengebastelt hast, die kannst du entsorgen. Zusammen mit all dem Weihnachtsgedöns, was dir nicht weiterhilft, sondern dich nur stresst und festhält und traurig macht. Das kannst du alles zusammen entsorgen. Warum? Weil dein Fantasie-Jesus, dein Vorstellungsgott, hat keine Bedeutung. Überhaupt gar keine Bedeutung. Denn der hilft dir nichts. Der rettet dich nicht, der tröstet dich nicht wirklich. Der ist genauso hilfreich wie der Weihnachtsmann. Nämlich für nichts hilfreich. Gar nichts hilfreich. Aber den echten Gott, den echten Erretter, den echten Erlöser, von dem kannst du konkrete Informationen erfahren. Hier in dieser Predigt, aber noch viel mehr in den Evangelien, in der Bibel. Da sind die alle wichtigen Fakten zusammengetragen. Und dieser Engel, dieser Bote mit seiner Botschaft, er bleibt nicht allein, denn nachdem er das gesagt hat, wer kommt und wie kommt er, sind plötzlich die himmlischen Heerscharen bei ihm. Und die himmlischen Heerscharen, wieder kein Kinderchor, wie die Jungschar es eben so schön gemacht hat. Nein, kein Kinderchor. Die himmlischen Heerscharen, das ist die Armee Gottes. Die himmlischen Herrscharen, das ist die Armee des Himmels. Eine unglaubliche Anzahl von himmlischen Kriegern, so müsste man das sagen. Aber sie kommen nicht, um Krieg zu führen, sondern um Respekt zu zollen. Und das lesen wir in Vers 14. Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen von Gottes Wohlgefallen. Sie sagen, bei Gott, da oben bei Gott ist die Herrlichkeit. Und auf der Erde ist Frieden. Ja, Moment, wann war denn auf der Erde Frieden? Aber sie reden noch weiter. Unter den Menschen von Gottes Wohlgefallen. Sie sagen hier, diejenigen, denen der echte, lebendige Gott wichtig geworden ist, die nicht bei ihrem Fantasiegott stehen bleiben wollen, sondern die den echten Gott kennenlernen wollen, die ihn ehren und lieben wollen, die sagen, Gott hat Relevanz für mein Leben. Die können jetzt echten Frieden bekommen. Nicht im Sinne von irgendeinem Pazifismus, sondern echten Frieden. Nicht oberflächlich, nicht konstruiert, nicht diplomatisch. Echten Frieden. Wie kann das sein? Gott kommt als ein Kind in Armut und in Windeln von relativ gewöhnlichen Eltern. Ganz unspektakuläre Gäste als Zeugen. eine relativ normale Nacht. Äußerlich passiert kaum etwas Besonderes, außer dieser Bote und seine Gefolgschaft. Von außen hat kaum einer bemerkt, dass etwas Besonderes geschehen ist. Es waren nicht alle aufgeregt. Es war niemand in Weihnachtsstimmung, denn es gab noch kein Weihnachten. Erst hinterher konnten Menschen verstehen, was hier passiert ist. Gott kommt selber in die Welt, wird selber ein Mensch. Warum? Weil sonst niemand Frieden mit Gott haben kann. Wie kann das sein? Denn dieses Kind wird erwachsen werden und wird einige Jahre später als Mann seinen Dienst antreten und wird einen lang beschwerlichen Weg gehen. Und er gipfelt darin, dass dieser Mann, der zugleich Gott ist, alle Strafe, die jeder Mensch auf Erden verdient hat, weil er Gott, den echten, lebendigen Gott, nicht den Fantasiegott, den echten Gott, ignoriert, weil jeder sein eigenes Ding machen will, weil jeder Mensch irgendetwas anbetet, aber im Normalfall nicht den echten Gott, vor dem wir irgendwann stehen werden. Und dadurch lädt jeder Mensch von sich aus eine große, große Schuld auf sein Leben. Und Gott selbst kommt in diese Welt hinein, liefert sich all dem aus, all der Ablehnung von ihm selbst, all der Lügen über ihn und geht einen Weg bis zum Schluss und sagt, jetzt kommt alle Strafe, die du verdient hast, die ich verdient habe, die kommt jetzt auf Gott selber. Und er sagt, ich zahle die Zeche. Ich zahle die Zeche für dich. Du hast dir es verdient, aber ich halte nicht nur meinen Kopf hin, sondern meinen ganzen Leib und meine Seele. Und alles halte ich hin und nehme alles auf mich. Und wer sagt, ich möchte das in Anspruch nehmen. Ich habe es nötig, dass Gott selbst für mich die Zeche zahlt. Dass Gott selbst sich hingibt für mich. Weil ich kann keinen Frieden mit Gott selber schaffen. Egal wie ich mich anstrenge, ein vorbildliches Leben zu führen. Egal wie ich versuche, religiös oder menschlich anständig zu sein. Es wird niemals ausreichen, um vor einem heiligen Gott bestehen zu können. Weil es bleibt noch so viel Dreck über in meinem Leben. So viel Falsches und Böses. Ich habe es nötig, dass jemand anders für mich zahlt. Und ich möchte das in Anspruch nehmen. Warum? Weil ich verstanden habe, ich stehe vor diesem Gott. Und ich möchte vor ihm stehen und Frieden mit ihm haben. Ich möchte vor ihm stehen und es soll der schönste Tag in meiner Existenz sein. Und ich möchte auf keinen Fall vor ihm stehen. Und all das vorgelegt bekommen, was ich tatsächlich angestellt habe in meiner Lebenszeit. Und selber die Strafe dafür abbekommen. Ich möchte nicht ewig von diesem Gott getrennt werden, weil ich so bin, wie ich bin und wie ich es mit Freuden gewesen bin. Ich brauche einen Neuanfang. Und jeder, der das ehrlich sagen kann, ja, ja, ich habe es nötig. Ja, ich brauche das dringend. Ich brauche ein neues Leben, so nennt es die Bibel. Ich brauche ein neues Herz, das ist ein anderes Bild, was sie gebraucht. Ich brauche Gewissheit, was zwischen mir und Gott ist. Und ja, ich möchte das in Anspruch nehmen, was dieser Jesus, dieser Christus, dieser Retter, der selber Gott war, was der getan hat, das möchte ich in Anspruch nehmen. Derjenige kann diesen Jesus jederzeit ansprechen. Nicht als irgendein verschrobenes Psycho-Selbstgespräch. Wenn du mit diesem Jesus als einem Gegenüber redest, mit deinen Worten, du brauchst kein Ritual, du brauchst keinen Priester, keinen Pastor, keinen Säulenheiligen, du brauchst keine Kirche, du brauchst nicht mal ein Gemeindegebäude, musst nicht deine Hand auf die Bibel legen, nein. Du brauchst nur diesen ehrlichen Wunsch. Dann kannst du mit ihm sprechen und sagen, bitte, bitte mach mir das auch möglich. Bitte mach mir klar, dass das für mich auch gilt. Dass ich Frieden mit dir haben kann. Und dass ich das in Anspruch nehme, was du erwirkt hast, weil du Mensch geworden bist. Und weil du Kind dieser unauffälligen Eltern geworden bist. Und diese unspektakulären Zeugen von dir berichtet haben. Und du diesen Weg bis zum Schluss gegangen bist. Wir haben das eben von Erich schon gehört. Weihnachten, Heiligabend, das ist der Anfang. Das ist der entscheidende Anfang. Aber wichtig ist, dass wir diesen Bericht, diese Geschichte bis zum Schluss kennenlernen. Und das ist Ostern. Weihnachten ohne Ostern ist gar nichts. Und wenn du das sagen konntest, wenn du sagen konntest, ich habe das gemacht, ich habe mit diesem Jesus geredet, denn der ist ansprechbar. Der ist für mich ansprechbar. Und ich habe mit ihm geredet und ich habe ihm das alles gesagt. Und ich habe dieses Weihnachten dafür gebraucht und dieses Heiligabend, um aufzuräumen mit Weihnachten. Und habe aus meinem Kopf schon mal den Tannenbaum rausgeschmissen, auch wenn er noch in der Stube steht, da kann er auch stehen bleiben. Und ich habe all diese Ansprüche an ein Festessen und an Geschenke und den Weihnachtsmann und festliche Beleuchtung, das habe ich alles aus meinem Kopf rausgeschmissen. Und jetzt bedeutet Weihnachten für mich nicht nur ein Geburtstag, sondern Gott hat jeden Menschen so lieb, dass er selber diesen Weg gegangen ist. Dass er wirklich gekommen ist und wirklich all das getan hat. Und deshalb ist Weihnachten ein Freudenfest. Und selbst wenn ich im letzten Kellerloch sitze an Heiligabend, ohne liebe Menschen, und ich wünsche jedem von uns, dass es anders ist, und ganz viel äußere Traurigkeit und nichts Schönes zu essen, und es ist kalt, und es ist nicht gemütlich, und ich habe nicht mal einen Gottesdienst vielleicht, und ich habe nicht mal eine Bibel, und ich habe niemand, der mir schöne Ideen eingibt und schöne Gedanken mitgibt, und niemand schenkt mir was, das ist nicht entscheidend mehr. Denn Weihnachten erinnert mich daran, ein Licht ist in diese Welt gekommen und dieses Licht ist in mein Leben gekommen. Und seitdem muss es in meinem Leben nicht mehr finster sein, egal wie es außenrum aussieht, egal wie angenehm oder unbequem mein Leben gerade ist, egal wie viele schöne Dinge passieren in meinem Leben oder wie viele schlimme Dinge in meinem Leben passieren. Ich habe echtes Licht in meinem Leben. Denn Gott ist wirklich in meinem Leben. Nicht im Sinne von irgendeiner Religion, wo ich ein paar Rituale abziehe und Gott manipuliere. Nein, ich habe eine Beziehung zum lebendigen Gott. Und das ist möglich. Ich kann ihm nahe sein und er ist in meinem Leben. Und wenn dieses Leben hier auf Erden vorbei ist, dann erwartet mich etwas, was so schön ist, so wunderbar, so großartig, dass ich es jetzt noch gar nicht wirklich verstehen kann. Und solange ich noch hier in dieser Welt bin, wirkt dieser Gott in meinem Leben. Und ich kann immer mit ihm reden und er handelt und er behütet mich. Und er verändert mein Denken und all mein Handeln. Und ich kann jetzt sagen, das ist Weihnachten. All die äußeren Dinge sind letztlich egal. Die sind ein netter Bonus. Ja, ja, die können wir auch genießen. Aber das macht Weihnachten überhaupt nicht aus. Weihnachten ist kein Stimmungsfest, sondern ein Wahrheitsfest. Ein Rettungsfest. Ein Hoffnungsfest. Und du, wenn du jetzt gleich losziehst, egal was du heute noch vorhast, du musst jetzt eine Entscheidung treffen. Du kannst all das, was du jetzt gehört hast, über diese oder jene Schulter schmeißen und sagen, ja, war schön. Gottesdienst, so zu Heiligabend, das gehört dazu. Und dann haben sogar noch das Licht gedimmt und alle waren so schön festlich angezogen. Das nehme ich mit von heute Abend. Ja, das kannst du machen. Aber ich möchte dich bitten, überprüfe dein Weihnachten, egal wie dein Abend gleich laufen wird, ganz egal wie er gleich laufen wird. Überprüfe dein Weihnachten. feierst du den Geburtstag von diesem Jesus Christus? Freust du dich, dass Gott selbst gekommen ist? Kannst du dich darüber freuen? Und hat es eine echte Bedeutung für dein Leben? Und dann kommst du zu dem einen oder anderen Ergebnis. Und du hast jetzt eben alles gehört, was nötig dafür ist, dass sich daran etwas ändern kann. Wenn du sagst, ja, es hat keine Bedeutung. Bei uns geht es um einen Weihnachtsmann, geht es um Dekoration, geht es um Harmonie mit den anderen. Das ist entscheidend bei Weihnachten. Und dann triffst du die Entscheidung, soll das so bleiben, ja oder nein? Wirst du dieses Weihnachten verstreichen lassen, ohne die Frage mit diesem Jesus zu klären für dich? Das ist eine persönliche Sache, eine ganz persönliche Sache. Nutzt du dies Weihnachten? Ja oder nein? Denn egal, was du heute noch geschenkt bekommst, egal, was du gleich noch erleben wirst, wenn du das nicht geklärt hast, hat dies Weihnachten keine Bedeutung. Und das wäre sehr schade. Ihr Lieben, Heiligabend, der erste heilige Abend war eine unverdächtige Nacht. Das Äußerliche war zum Großteil nicht spektakulär, nicht aufregend, keine Ausnahmeerscheinung. Aber das, was passiert ist, hat die Weltgeschichte geändert und kann dein ganz persönliches Leben radikaler ändern als alles andere. Kann der Ausrichtung deines Lebens alles verändern. Kann in deinem Denken, in deinem Handeln, in deinem Wollen, in deiner Zukunft und in deiner Gegenwart alles ändern. Jetzt die Frage, nimmst du dieses Weihnachtsgeschenk an? Ich wünsche es dir.